Ja, da wollen wir weiterlesen aus dem Lied der Lieder, aus Kapitel 5, ab Vers 4. Und ich lese bis zum Ende des Kapitels. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, und mein Inneres wurde seinetwegen erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn aber, und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Schleier weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold, seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Seine Lippen träufelnd von fließender Myrrhe, seine Hände goldene Rollen, mit Topasen besetzt, sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, seine Schenkel Säulen aus weißem Marmor, gegründet auf Untersätze aus feinem Gold, seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern, sein Gaumen ist lauter Süßigkeit, und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Ja, wir haben uns gestern daran erinnert, so in diesen zwei ersten Versen dieses neuen Abschnitts, die in Kapitel 5, Vers 2 anfängt, dass wir in diesen Versen 2 und 3 eigentlich zwei Seiten haben. An der einen Seite, da steht der Bräutigam in der Nacht, nass. Und er kommt zu seinem Geliebten. Und an der anderen Seite, da ist die Braut. Sie ist in der Bequemlichkeit. Sie liegt im Bett, hat ihr Kleid ausgezogen, will sich nicht die Mühe machen, sich wieder anzuziehen. Hat auch Angst davor, dass die Füße wieder beschmutzt werden. Und da stehen die zwei. Einer draußen, der Bräutigam, mit seiner Liebe. Und da im Hause die Braut, auch mit ihrer Liebe. Denn es geht hier um zwei Personen, die einander lieben. Das ist deutlich. Aber Bei der einen Person ist diese Liebe vollkommen. Eine Liebe, die sucht, das Herz zu gewinnen. Und bei der anderen Person ist es eine unvollkommene Liebe. Eine Liebe, die manchmal träge ist. Eine Liebe auch, die nicht immer der Gegenstand des Liebes vor sich hat. Eine Liebe auch, die dann verschwächt. Eine Liebe auch, die, wenn gesprochen wird von dem, der liebt, von dem Herrn Jesus, denn wir wissen, das ist für uns diesen Bräutigam, wenn er spricht, dass wir so, ja, gleichgültig, manchmal kalt reagieren oder vielleicht gar nicht reagieren, weil wir eigentlich mit unseren Gedanken, mit unseren Herzen so weit von ihm entfernt sind. Dass ganz andere Sachen uns beschäftigen. Und wir alle, wenn wir den Herrn Jesus kennen, dann erkennen wir doch solche Situationen, dass der Herr in unserem Leben hineinreden will. Und dass wir auch mal, so wie der Braut das auch sagt, horch, mein Geliebter. Und auch, dass er klopft, das spüren wir. Und dass er zu uns redet. Und trotzdem haben wir uns abgeschlossen, die Tür verriegelt. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben vielleicht so ein Riegel ist, womit der Tür verschlossen ist. Hast du in deinem Leben deine Tür ganz offen stehen für den Herrn Jesus? Ist er wirklich, wenn er kommt, dass er bei dir eine geöffnete Tür findet? Als Gemeinde müssen wir auch manchmal sagen, dass es uns gehen kann, wie es in Laodicea ist. Ich stehe an der Tür und ich klopfe. Und das hat damit zu tun, in Offenbarung 3, dass es um eine Gemeinde geht, die lau ist. Das sind die Geschwister, das sind die Personen, die immer treu sind, die kommen, setzen sich, hören zu, gehen wieder. Man spürt gar nicht, dass etwas passiert ist. Keine Aufwühlung hat stattgefunden. Das Wort hat nichts getan. Die Begegnung mit dem Herrn Jesus hat nichts verändert. Die kommen und gehen. In einer Bewegung sozusagen. Und sie sagen, na gut, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Wir haben getan, was von uns erwartet wurde. Keiner kann uns besuchen, weil wir untreu sind. Wir sind da. Aber was hat der Herr Jesus zu uns gesagt? Und natürlich, wir haben auch die Worte gehört. Auch in der Anbetungsstunde, dann kann gesagt werden, auch von Brüdern, etwas Schönes. Und wir sagen, ja, das ist gut. Wir sind dabei und trotzdem sind wir eigentlich auch nicht dabei. Wir sind nur äußerlich da und nehmen teil, aber es tut uns nichts mehr. Und vielleicht auch auf eine Art und Weise, so wie die Braut es hier sagt, ich will nicht mehr weitergehen, nicht mehr nach außen gehen, ich kann meine Füße doch nicht wieder beschmutzen. Dass wir auch noch eine Ahnung haben von, wir sind heilig, wir sind abgesondert. Wenn wir in die Welt gehen, dann ist das eine sehr schreckliche Umgebung. Dann werden wir wieder schmutzig. Paulus hat mal gesagt, wenn wir nichts mit dieser Schmutzigkeit dieser Welt zu tun haben möchten, dann müssen wir aus der Welt rausgehen. Wir haben damit zu tun. Und sie gehen in diese Welt, beschmutzt uns. Unbewusst. Wir können nicht umhin. Wenn wir Kollegen haben, die fluchen. Wenn wir Kollegen haben, die schmutzige Witze erzählen. Wenn wir in die Schule gehen und wir müssen uns etwas ansehen, wofür wir nicht weg können, dann beschmutzt uns das. Aber dann hat der Jesus gesagt, ich reinige euch. Und das Wasser des Wortes reinigt uns, wenn wir das lesen. Dann wollen wir nach Hause gehen und dann wollen wir das Wort Gottes lesen und wieder sauber werden, gereinigt werden in unseren Gedanken, in unsere, was wir haben in unseren Herzen für den Herrn Jesus. Aber wenn wir das nicht einmal wieder mehr spüren oder so verschlossen sind, dass wir denken, nein, wenn wir zu Hause bleiben, wenn wir nicht ausgehen, dann passiert uns nichts. Und dann wissen wir nicht, dass es in unserem Herzen nicht taucht. Wir können uns in Klöster zurückziehen, aber wir nehmen unser Fleisch mit. Es sind die Einbildungen unserer Herzen, die uns beschmutzen. Darum geht es. Und der Herr Jesus will zu unseren Herzen reden. Womit haben wir unser Leben verriegelt, dass er nicht zu uns kommen kann? Dass wir so fest überzeugt sind von allem, was wir haben, von dem, was wir sind, was wir tun, dass wir denken, unbewusst manchmal, eigentlich ist es bei uns alles in Ordnung. Da muss dieser Riegel weggenommen werden. Und der Herr Jesus bemüht sich dafür. Er ist darum bemüht. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres wurde seinetwegen erregt. Das ist das Schöne. Der Herr findet eine Öffnung in unserem Leben. Und dann steckt er seine Hand dadurch. Und die Braut, sie sagt, als ich sozusagen das sah, als ich seine Hand sah, dann wurde mein Inneres seinetwegen erregt. Warum? Es ist seine Hand. Seine durchbohrte Hand. Es ist diese Hand, die für uns ans Kreuz geschlagen wurde. Es ist die Hand von ihm, der so viel für uns getan hat, so viel für uns gelitten hat. Denn ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen und meine Hände troffen von Myrrhe. Das ist diese Myrrhe, die davon spricht, von diesem Leiden. Und wenn das Leiden vom Herrn Jesus uns nicht mehr bewegt, dann sind wir eigentlich geistlich tot. Und trotzdem ist es so, dass wir und so, und ich denke, wir müssen ehrlich sein, trotzdem kann es so sein, dass auch wenn wir zusammenkommen, um dieses Leiden zu gedenken, dass wir eigentlich ohne Gefühle ihm dafür danken können. Und dass wir schöne Schriftstellen vorlesen können, ohne dass es uns bewegt. Es ist alles so üblich. Wir machen das jedes Mal. Und wie kommt das? Wie kommt das? Ich denke, dass es kommt, weil wir nicht wachsen im Glauben, weil wir stehen bleiben dabei, dass wir dankbar sind, gerettet zu sein. Wir kommen nicht in die Hölle. Wir sind Kinder Gottes geworden. Wir wissen, dass wir mit ihm einmal hier auch auf der Erde regieren werden. Wir wissen, dass wir im Vaterhaus sein werden. Alles fix und fertig. Aber wir vergessen sein Leiden. Wir vergessen, was er für uns getan hat. Und wir vergessen, uns damit zu beschäftigen, dass wir das Wort lesen, um darin etwas mehr von ihm zu sehen. Wir werden das so sehen, wenn die Braut der Bräutigam beschreibt. Und dann, ich denke, ja, wenn wir wirklich bewegt sind über das Leiden des Jesus, oder erstmal, wenn es wirklich deutlich für uns wird, für mich auch, dass wir so wenig bewegt sind von diesem Leiden, trotzdem ist das Verlangen da, um mehr davon zu wissen. Dann fühlen wir uns alle so wie diese Braut, dass unser Körper schlafen kann, aber dass das Herz trotzdem wach ist. Und dass er kommt. Und dass er trotzdem kommen kann. Und dass er trotzdem, was wir oft in der Praxis sind, ein Verlangen haben, von ihm zu lernen. Dass er uns zeigen kann, wer er ist, was er für uns getan hat. Dass diesen Riegel, und das ist für jeden von uns etwas anderes, ein Riegel, womit wir das Leben verriegelt haben, wodurch er nicht zu uns kommen kann. Aber dann will er uns wirklich wieder aufs Neue, auf sich, unsere Gedanken lenken. Auf sein Leiden, auf die Tiefen, wodurch er gegangen ist. Wir denken oftmals, ich auch, ja, wenn wir das so gut wissen, wenn wir viele Malen, auch wenn wir zusammenkommen, unsere Gedanken äußern, Gott und dem Herrn Jesus gegenüber, dann gebrauchen wir oft den gleichen Wörter. Und das machen wir auch in unserem persönlichen Leben. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr das macht. Auch wenn wenn wir danken für das Essen am Tisch, dann werden oft die gleichen Wörter gebraucht. Aber das ist nicht so, dass dadurch, was wir sagen, weniger Wert hat. Es hat nur dann weniger Wert, wenn wir gedankenlos unsere Worte sagen. Und wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, wenn wir täglich das Wort lesen und auch studieren und auch immer mehr uns mit ihm bekannt machen, immer mehr von seiner Schönheit sehen, dann werden diese Worte, die wir gebrauchen, jawohl, die gleichen Worte sein, aber immer tiefere Gefühle haben. Dahinter stehen immer tiefere Gefühle, weil ja, unsere Worte sind sowieso beschränkt. Aber unsere Gefühle, die vertiefen sich immer mehr. Und diese Gefühle werden nur dadurch vertieft, wenn er uns seine Hände zeigt. Und dass wir dann, so wie die Hände der Braut, so dass wir dann auch mit dieser Myrrhe in Berührung kommen und meine Finger fließender Myrrhe am Griff des Riegels, da war diese Myrrhe an ihre Finger. Und ich denke, das heißt, wir müssen das persönlich erfahren. Das können wir einander nicht geben. Wir müssen diesen Riegel öffnen. Er klopft, er zeigt, aber du und ich müssen diesen Riegel verschieben, damit die Tür offen geht. Und noch einmal, wir werden auch später noch mehrere Sachen finden, die wir schon eher gehabt haben, die aufs Neue erzählt werden. Aber wie gesagt, diese ja fast gleiche Wörter haben eine tiefere Bedeutung bekommen, weil im Leben der Braut es eine Entwicklung gegeben hat. Sie hat Erfahrungen gemacht, Erfahrungen in der Tiefe, Erfahrungen in der Höhe. So ist unser Leben. Unser Leben ist nicht ein Leben von immer glatt gehen die Sachen. Unser Leben geht durch Tiefen und über Höhen. Wenn wir auch, was auch die Braut gesagt hat am Ende von Kapitel 4, gesagt haben, wache auf Nordwind und komme Südwind, dass wir diese Umstände hindurchgehen. Aber so wie wir das vor einigen Wochen bei uns in der Versammlung hörten, Umstände verändern, eher nicht. Die Umstände können so unterschiedlich sein. In unserem persönlichen Leben, aber auch wenn wir das Leben voneinander vergleichen. Wir befinden uns nicht alle in die gleichen Umstände. Aber er ändert sich nicht. Er bleibt immer derselbe. Und er will so gerne bei uns in den Umständen kommen. Aber dann weiß er genau, wie er sich in unseren Umständen begeben muss. Und das macht er auch mit viel Weisheit. Er bricht nicht ein. Er geht nicht bei uns mit Kraft und Gewalt an der Arbeit. Voller Liebe. Und er wartet, bis wir diese Tür öffnen. Und wenn sie so erregt worden ist, dann ist sie aufgestanden und öffnete ihm die Tür. Und was dann? Dann steht er da mit seinen Armen weit. Überhaupt nicht. Weg. Verschwunden. Wo ist er? Er hat sich zurückgezogen. Warum? Jetzt ist es soweit. Jetzt will sie ihn empfangen und dann ist er weg. Jawohl, so kann es sein, auch in unserem Leben. Und dann kommen wir endlich dazu, mal aufzustehen und zu sagen, Herr Jesus, ich will dir gerne in meinem Leben zulassen. Und dann spüren wir nicht einmal, dass er da ist. Auch das ist seine Liebe. Das ist ein schöner Vers in Klagelieder. In Klagelieder 3. In Vers 8 zunächst mal, dann kann es uns so gehen, so wie hier Jeremia es vergeht. Wenn ich auch schreie und rufe, so hemmt er mein Gebet. Und dann in Vers 44, du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdrang. Haben wir auch nicht diese Erfahrung, dass wir beten und beten und beten und es scheint, als ob er sich in einer Wolke verhüllt hat? Wann kommt die Antwort? Gibt es überhaupt einen Gott, der antwortet? Ja, wir glauben an Gott, aber wir wollen es auch spüren. Aber lass uns die Sache mal umdrehen. Hat er nicht sehr oft gerufen, zu uns gesprochen und wir haben ihm nicht geantwortet? Wir lesen es in Jesaja, wie Gott es sagt, ich habe gerufen, aber keiner antwortete. Und dann wollen wir ihm es übel nehmen, dass wenn wir rufen, er nicht antwortet. Und wir können dabei bedenken, dass wenn er scheinbar nicht antwortet, es seine Liebe ist. Nur eine Person hat gerufen und konnte mit Recht sagen, warum antwortest du nicht? Nur eine Person, nicht einmal David. Natürlich ist Psalm 22 von David. Aber in der Tiefe kann nur der Herr Jesus das sagen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie haben gerufen und du hast ihnen ausgeholfen. Wenn Gott uns jetzt nicht antwortet, ist es, um uns etwas zu lehren. Er möchte so gerne unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Liebe, unsere ganze Zuneigung haben. Und dafür geht er manchmal einen Weg, den wir menschlich nicht verstehen können. Aber dann kommt es darauf an, dass wir ihm vertrauen. Das Vertrauen da ist. Er hüllt sich in einer Wolke, aber er ist da. Wolken können den Sonnenschein von uns wegnehmen, trotzdem ist die Sonne da. Wir wissen das. Wir vertrauen darauf, dass diese Wolken einmal verschwinden und dann bricht die Sonne wieder durch. Und so ist es auch mit Gottes Liebe. Gott, der Herr Jesus, er liebt uns. Ich öffnete meinem Geliebten Also sie wollte sehr gerne, dass er wieder in ihrem Leben kam. Aber er war verschwunden, weitergegangen. Ich sagte verschwunden. Hier steht weitergegangen. Er geht voraus. Er verbirgt sich nicht. Er geht voraus, er geht weiter, um uns weiterzuführen. Es ist eine Probe, eine auf der Probestellung von unserer Liebe. Wollen wir ihn wirklich suchen? Wollen wir wirklich diese Gemeinschaft mit ihm, so wie wir gesagt haben? Dann wird das deutlich werden, dass wir auf der Suche gehen, dass wir ihn finden wollen. Ich war außer mir. Dann spüren wir plötzlich, wir kommen so ohne ihn nicht aus. Wir wollen mit ihm leben. Wir wollen ihn haben. Und ich suche, bis ich ihn habe. Das ist ein Beweis dafür, dass wirkliche Liebe für den Jesus da ist. Und das will er sehen. Wir können es sagen, aber wir können es dann auch beweisen, dass es so ist. Dass wir ihn wirklich suchen, dass wir alles vergessen. Und jetzt kommt sie aus dieser Bequemlichkeit und sie geht. Sie geht die Stadt hinein. Und da fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Ja, es wird noch schlimmer. Sie findet nicht ihn. Die Wächter finden ihr. Und was machen die Wächter mit ihr? Die Wächter verwundeten mich, sie schlugen mich, die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Schleier weg. Sie musste noch tiefer gehen. Sie musste erfahren, was es ist, ohne ihm gelebt zu haben. Das heißt, natürlich auf eine Art und Weise wohl zufrieden zu sein mit ihren Umständen, aber ein bisschen auf Abstand von ihm, weil mit ihm Leben bedeutet, so wie wir das gesehen haben, Leben in der Kälte, in der Nässe, in der Nacht. Keine Bequemlichkeit. Sind wir dazu bereit? Ich fürchte, dass wir manchmal, und gerade wenn wir als Eltern unsere Kinder mit dem Herrn Jesus auferzogen haben. Und wir haben auch gesagt, sie müssen sich bekehren. Aber wir haben auch in den Umständen, in denen wir leben, ihnen alles mitgeben können, was sie brauchen. Mangel haben wir eigentlich nicht. Und unsere Kinder sind so allmählich zum Glauben gekommen. Aber eine wirkliche Bekehrung und Buße über Sünden, ja, wo ist die? Wo ist die? Wir können ihnen das nicht schenken. Aber unsere Kinder müssen auch diese Erfahrung machen, dass sie total verdorben sind. Dass von ihnen nichts taucht. Und dazu gibt es wohl Sachen, die sie erfahren müssen, wofür wir unsere Kinder nicht bewahren können. Das heißt nicht, dass wir unsere Kinder in die Elend schicken. Nein, wir müssen unsere Kinder warnen davor. Aber manchmal wählen dann Kinder doch einen Weg, worauf sie entdecken, was es heißt, ohne Christus zu leben. Dann werden sie gefunden von Wächtern in der Stadt. Wächter, die jetzt gebraucht werden, in Gottes Vorsehung, um diesen Braut zu verwunden, um diesen Braut zu schlagen. Die Welt ist hart. Die Welt hat kein Mitleid. Und das muss diesen Braut auch erfahren. Und das müssen auch mal Kinder erfahren. Vielleicht wir auch als ältere Erwachsene, als schon lange auf dem Wege mit dem Herrn, dass wir erfahren müssen, was es heißt, doch eine Periode in unserem Leben zu haben, dass der Herr ein bisschen entfernt war. Nein, nicht, dass wir ungläubig geworden waren. Nein, nicht, dass wir ganz in den Welt gegangen sind. Aber die Umstände können so sein, dass der Herr es braucht, um uns zu sich zurückzuführen. Und das geht auch mit Verwundungen, mit Schmerzen zusammen. Die Wächter können aller Art Personen sein, auch Geschwister, auch Menschen in der Welt, die Sachen zu uns sagen, die uns wehtun, die uns verwunden. Es geht nicht einmal darum, dass es körperliche Verwundungen sind, vielleicht hier ja. Aber in unserem Leben können es so viele Verwundungen geben von Sachen, von Aussprüchen, von Worten, die gesagt sind, wo wir Schmerzen haben. Vielleicht ist das dadurch gekommen, weil wir so weit von dem Herrn entfernt waren. Da müssen wir nicht sagen, die Wächter, die haben schlimm gehandelt. Vielleicht ja, aber das ist Gottes Sache. Gott gebraucht es, um uns an uns selbst zu entdecken. Die Schleier wurde weggenommen. Die Schleier, jawohl. Schleier heißt, dass es eine völlige Hingabe an den Brautigam ist. Schleier sagt, ich bin nur für ihn. Aber das war nicht wahr. Das war ihr Bekenntnis. Aber ihre Praxis war nicht so. Und dann muss das weggenommen werden. Heuchelei muss entdeckt werden. In meinem Leben, in unserem Leben. Wenn wir sagen, wir kommen zu dem Namen des Herrn Jesus alleine zusammen. Aber wir haben so alle unsere organisatorischen Sachen. Oder wir haben alle unsere feste Gewohnheiten, wovon nicht abgewichen werden kann. Oder der Geist Gottes nicht wirken kann. Diesen Schleier muss weggenommen werden. Das ist keine Hingabe. Das ist Abschirmung. Eine andere Art Verriegelung. Ein Riegel muss weg aus unserem Leben. Schleier müssen weg da, wo sie einen Eindruck geben von Hingabe, aber die nicht da ist. Und was hat er mit dieser Braut gemacht? Ist sie jetzt völlig verwirrt? Sie hat es hingenommen. Sie weiß, es ist meine Schuld. Und liebe Geschwister, junge Leute, damit fängt es an. Ein Tiefpunkt erreichen, dass nichts mehr von uns übrig ist. Verfall bis auf den Boden und Bekenntnis davon ist der Anfang von einem Weg nach oben. Als Simson völlig blind war und das, was ein Zeichen ist von seiner Hingabe, von seiner Absonderung für Gott, sein langes Haar, das abgeschnitten worden ist. Als er so ganz am Ende war, dann lesen wir, und seine Haare fingen wieder an zu wachsen. Das ist so schön. Wenn wir zugeben, wir haben alles verpasst. Wir sind zu nichts geworden. Aufrichtig und ehrlich. Unsere Hingabe. Am Anfang war das gut, ja sicher. Aber allmählich wurde es nur eine Bedeckung. Wenn wir das bekennen, dann ist das der Anfang von einer neuen Situation. Von einer neuen Hingabe. Und das ist, was der Herr bei mir und bei uns bewirken will. Diese Braut hat nicht gedacht, jetzt ist Ende, jetzt will ich nicht mehr. Ihr Herz, das war völlig ausgerichtet auf den Herrn Jesus, sozusagen, auf den Bräutigam. Und für uns, Wenn unser Herz völlig auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist, dann, was passieren kann, passieren. Aber dann werden wir nicht aufgeben. Wie schlimm die Situation auch ist, was auch gemacht wird, was wir auch erfahren müssen. Aber dann sind das alle Erfahrungen, die wir aus seiner Hand hinnehmen. Und dann werden diese Erfahrungen uns noch stärker zu ihm austreiben. Sie geht sogar zu den Töchtern Jerusalems und sagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Sie schämt sich auch überhaupt nicht mehr. Sie schämt sich nicht mehr. Diese Töchter Jerusalems waren sozusagen geistlich etwas unter sie. Die Töchter Jerusalems hatten nicht die innige Beziehung zu dem Bräutigam. Aber sie schämt sich nicht, zu sagen, ich sehe nicht mehr, wo er ist. Und wenn ihr es seht, bitte sage ihm, ich bin krank vor Liebe. Das heißt, sie erwartet eigentlich, dass auch diese Töchter Jerusalems mit ihr ihm suchen gehen. Und das, in Kapitel 6, Vers 1 lesen wir das auch so, dass sie das auch wirklich fragen. Aber zunächst mal kommt diese erste Frage noch, dass sie fragen, was ist ein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist ein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Wenn wir so wirklich aufrichtig unsere Schwachheit erzählen, diese Töchter Jerusalems, sie sehen da die Braut und die Braut, sie sieht nicht aus. Geschlagen, verwundet, kein Schleier mehr, in der Nacht. Und trotzdem wird sie genannt, du Schönste unter den Frauen. Eine wirkliche Bekenntnis von unserer Schwachheit wird Respekt bringen. Wir sind nicht die bessere Gruppe. Du bist nicht der bessere Bruder oder die bessere Schwester. Keiner von uns kann das sagen. Wir haben alle, haben wir versagt. Und wenn wir das auch richtig bekennen, einander auch gegenüber und zusammen vor dem Herrn, ja, dann wird er arbeiten. Und dann werden andere, die da draußen stehen, die das sehen, die werden dafür Respekt haben. Und dann fängt sie an, ihm zu beschreiben, wer zu dieser Frage gekommen ist. Und diese Frage kommen. Dann sagt sie, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Es ist schön, wenn wir so diesem Buch lesen, dass wenn wir die Braut hören, reden über den Bräutigam, dann ist es immer ein Zeugnis, das sie anderen gibt, über ihn. Wenn wir der Bräutigam reden hören über die Braut, dann spricht er immer die Braut persönlich zu. Das ist so schön. Und das sehen wir auch hier. Hier gibt die Braut ein Zeugnis zu diesen Töchtern Jerusalems über den Bräutigam. Und sie sagen, mein Geliebter ist weiß und rot. Und wenn Menschen uns fragen, wer ist Jesus Christus für dich? Dann können wir sagen, er ist weiß. Das bedeutet, er ist vollkommen gerecht. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er ist sündlos. Er hat nie Sünden getan. In ihm ist keine Sünde. Er war völlig rein. Er war der einzige Mensch, der so ist. Er war auch einmalig von Geburt. Ja, er wurde von einer Frau geboren, aber nicht von einem sündigen Mann gezeugt. Der Heilige Geist kam über Maria, überschattete sie. Und deshalb ist das, was geboren wurde, heilig. Das Heilige, das geboren wurde. Er war so vollkommen rein. Und das sein ganzes Leben hat das gezeigt. Nie hat einer ihm ertappen können auf ein Wort, das nicht gut war. Eine Tat, die nicht gut war. Nichts davon. Er konnte sagen, der Fürst dieser Welt kommt zu mir und hat in mir nichts. Kein Anknüpfungspunkt. Und das hat er bei uns so oft, in so viele Bereiche. Wir haben die Sünde in uns, aber er ist weiß. Aber wenn er nur weiß wäre, dann wäre das eine Anklage für einen jeder von uns. Niemand von uns konnte sagen und kann sagen, ja, aber was Gott gefragt hat, hat kein Mensch getan. Ist unmöglich. Gott würde sagen, dort ist er. Der Mensch, der vollkommen getan hat, was ich wollte. Deshalb ist es so wichtig und so schön, dass auch gesagt werden kann, er ist rot und rot ist die Farbe von dem Blut. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat sein Blut gegeben, damit wir von unseren Sünden gewaschen werden konnten. Damit auch wir weiße Gewänder bekommen konnten. Damit Gott auch in uns keine Sünde mehr sah. Aber wir haben es alles ihm zu verdanken. Gibt es eine Begeisterung bei uns, wenn wir so über den Jesus sprechen? Natürlich. Wenn er so wertvoll für uns ist, dann können wir nicht darüber schweigen. Dann wollen wir das erzählen. Und sicher, wenn uns gefragt wird, aber was bedeutet er für dich? Ja, er ist ausgezeichnet vor Zehntausenden. Was und wer auch jemand ist in dieser Welt, er ist völlig nichts im Vergleich mit der Herr Jesus, mit dem Herrn Jesus. Er ist der Ausgezeichnete vor Zehntausenden. Von David wurde gesagt, von Saul, er hat seine Tausende erschlagen, aber von David wird gesagt, seine Zehntausende. Und als er von Absalom nachgejagt wurde, dann wurde von David gesagt, als er dann, das ist in 2. Samuel 18, im Kampf gehen wollte, nein David, denn du bist wie Zehntausende von uns. Und David ist ein schönes Bild von dem Herrn Jesus. Er übersteigt alle und jedermann. Keiner ist mit ihm zu vergleichen. Und es ist doch wunderbar schön, dass er unser Geliebter ist. Er ist unser Geliebter. Und dann fängt sie an, ihn weiter zu beschreiben. Und sie sieht sein Haupt. Sie sieht das Haupt als gediegenes, feines Gold. Und noch zwei andere Körperteile werden mit Gold verglichen. Seine Hände und seine Füße. Die werden mit Gold verglichen. Und ich denke, wir haben darin ein schönes Vorbild von allem, was er gedacht hat, allem, was er getan hat und überall, wo er gegangen ist, das ist von göttlicher Herrlichkeit geprägt. Alles, was er dachte, war göttlich, war mit Gottes Herrlichkeit in Übereinstimmung. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Alle seine Gedanken waren auf Gott gerichtet. Und waren auch auf uns gerichtet. In Bezug auf Gott. Denn Gott hatte Pläne mit uns. Gott wollte uns zu sich haben. Und wenn wir an seinem Denken denken, das, was in seinem Haupt war, dann waren das Gedanken des Friedens, so sagt uns Jeremia. Gedanken des Friedens von einem Gott, der uns liebt. Gediegenes, feines Gold. Und zur gleichen Zeit ist er auch der wahre Mensch. Seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe. Das schwarze Haar, herabwallend oder gewellt. Das zeigt uns auch diese Kraft und auch diese Hingabe und diese jugendliche Kraft auch. Schwarze Haare, die bedeuten, dass jugendliche Kraft da ist. Und seine Augen wie Tauben an Wasserbächen. Augen, um Augen zu sehen, da muss man ziemlich nahe zueinander stehen. Man kann mit seiner Stimme weit mehr Menschen erreichen, die man überhaupt nicht in den Augen schauen kann. Aber um in den Augen zu schauen, muss man einander in den Augen nahe zueinander stehen. Und dann kann man sehen, was in den Augen anwesend ist. Die Augen sind die Spiegel oder der Spiegel der Seele. Dann sieht man, ob einer traurig ist oder ob einer Freude hat. Seine Augen waren immer auf Gott gerichtet. Gott sah seine Augen. Meine Augen, die lenken dich. So hat er es erfahren. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen. Da haben wir wieder die Tauben oder die Taube ist ein Bild vom Heiligen Geist, aber Tauben, dann gibt es zwei oder mehr, das sind treue Vögel, die einander treu sind. Das sind Vögel, die zusammengehen. Und das haben wir hier mit dem Herrn Jesus in Bezug auf Gott. Er ist immer mit Gott seinen Weg gegangen. Er hat immer seine Augen auf Gott gerichtet. Und er hat sich immer vom Gottes Wort führen lassen, denn Wasserbächen, das sind diese Strömen Wassers. Bei ihm war Gott vor seinen Augen. Er erhob seine Augen zu seinem Vater und sprach, so sagt uns Johannes 17. Er hat auch seine Augen einmal erhoben zu seinen Jüngern. Auch ihnen hat er gesehen. Er wollte dafür sie sein. Und seine Augen haben mit Mitleid auch auf Elende gesehen. Das ist doch schön von seinen Augen. Und wir dürfen wissen, liebe Geschwister, junge Leute, dass die Augen des Herrn Jesus immer auf uns gerichtet sind. Voller Mitleid, voller Liebe. Und diese Augen, die kommen, die bringen uns auch das Wort in Gedächtnis. Ist es nicht so, wenn Petrus da der Herr verleugnet hatte, oder Herr Jesus war da und wurde gerichtet, geurteilt, und dann lesen wir, er drehte sich um und sah Petrus an, seine Augen. Petrus zerbrach, weil die Augen des Herrn Jesus auf ihn schauten. Diese Augen, es ist so wichtig, die zu sehen, ihm in die Augen zu sehen. An Wasserbächen badend in Milch eingefasste Steine. Wasserbächen, das Wasser, das ist das Wort des Gottes. Und die Milch, die weiße Reinheit und auch Nahrung, gesunde Nahrung. Aber auch eingefasste Steine. Es gibt da eine Stabilität. Auch eine Schönheit, wenn es Edelsteine sind. Eingefasste Steine. Das alles hat mit seinen Augen zu tun. Da sind so viele Gedanken mit seinen Augen verbunden. Deshalb ist es schön, um diese Augen zu sehen, auch das Wort Gottes mal nachzulesen. Vielleicht auch, dass ihr dann gute Computerprogramme benutzen könnt. Wenn man eintippt, Augen und so den Evangelien, dann bekommt man eine Liste von Bibelversen, wo die Augen des Herrn Jesus oder Augen im Allgemeinen genannt werden. Kann man diese Bibelstelle mal lesen? In welchem Zusammenhang wird es genannt? Das ist schön, das ist herausfordernd, das ist erreichend, verreichend, dass wir mehr über diese Augen sehen. Das wird unsere Herzen wirklich bewegen, wenn wir so uns mit diesen Augen beschäftigen. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut. Seine Wangen hatte gegeben den Raufenden, so sagt uns Jesaja 50. Wangen sind auch ein Zeichen von Gesundheit, woran man sehen kann, ob einer gesund ist oder nicht. Aber seine Wangen, die waren immer gesund, aber er hat sie nicht verborgen, er hat sie gegeben für die, die ihm schlugen. Aber was ist davon gekommen? Das sind Beete von Würzkraut. Es hat Gott Beete von Würzkraut, hat etwas mit Ruhe zu tun, mit Bett, mit was ihm dann auch ein Wohlgeruch von diesem Würzkraut gegeben hat. Wir können uns fast nicht vorstellen, aber als Gott hier auf diese Erde schaute und er sah, was sie mit seinem Sohn taten, wie sie mit seinen Wangen umgingen, wie sie ihn geschlagen haben. Dann hat er da aus diesem Leben, aus wie der Herr Jesus reagierte, wie er da war, in voller Würde. Da war ein Wohlgeruch für ihn. Hier war ein Mensch, der sich nicht verteidigte. Hier war ein Mensch, der sich völlig auf ihm verließ. Der nur das tat, was er wollte. Auch im schwersten Leiden, in der Verspottung, in der Peinigung, in was sie alles mit ihm taten. Es waren Anhöhen von duftenden Pflanzen oder Türme von duftenden Pflanzen. Diese Türme sagen das auch. Es gibt Stabilität. Es gibt Wachsamkeit. Der Jesus ließ sich nicht von diesen Sachen dadurch ablenken von dem Weg, den er gehen musste. Alles war für Gott. Und es wird hier von der Braut gesagt, sie sagte es, sie hat es in ihm gesehen, nicht Gott nur hat es in ihm gesehen, aber die Braut hat es gesehen. Haben wir auch das in ihm gesehen? Ja, dann müssen wir ihn betrachten. Das heißt, dass wir müssen wir das Wort lesen und darüber nachdenken, uns Überlegungen machen, was bedeutet das alles, was er erlebt hat. Seine Lippen Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe. Seine Lippen, Gnade ist ausgegossen über deinen Lippen. Was sind da für Worte, Lebensworte aus seinem Mund gekommen, über seine Lippen geströmt. Seine Lippen haben mehrmals erzählt über sein Leiden, träufelnd von fließender Myrrhe. Das heißt, dass er, wir wissen das aus den Evangelien, er hat dreimal gesprochen über seinen Tod, über das, was die Menschen ihm antun würden. Aber er hat auch noch so viel anderes gesagt. Zu einer Frau, die nicht wusste, wo sie hingehen konnte, als nur zu ihm, für ihren Tochter, der besessen ist. Diese syrophönizische Frau. Und der Herr Jesus, er hat gesagt, Worten von Gnaden. Zu einer Frau hat er es gesagt, die einen Sohn hatte, der gestorben war. Weinet nicht. Zu anderen hat er gesagt, sei gutes Mutes. Deine Sünden sind dir vergeben. Das sind für uns
Worte, die wir hören, aber wir könnten die so gut in der Zeitung lesen, in einer Geschichte. Aber es sind die Worte des Lebens von unserem Herrn Jesus Christus. Es sind Worte von Geist und Leben. Und wenn wir die hinnehmen, zu uns kommen lassen, dann wird das in uns auch etwas tun. Und die Braut hat das erfahren. Sie sagt nicht etwas über einen, die sie nie gehört hat. Sie hat eine wirkliche Beziehung zu ihm. Und das waren Worte auch, seine Lippen, Lilien. Und Lilien, das sind die Blumen, die zarte Blumen. Inmitten von Dornen haben wir das auch in Kapitel 2 gesehen. Aber auch mit königlicher Würde. Salomo, seine Herrlichkeit war nicht so wie die Lilien. So spricht er. Seine Hände goldene Rollen. Seine Hände, womit er alles macht. Oder seine Hände goldene Rollen, das hat zu tun mit seinen Fingern. Nämlich die einzelnen Finger. Das sind Rollen. Und ja, das ganze Weltall, das ist das Werk seiner Finger. Die Sterne hat er mit seinen Fingern da gestellt. Und es sind Rollen oder Ringen. Sein Werk, wenn wir das sehen, dann spricht das von seiner göttlichen Herrlichkeit. Aber das ist eine Herrlichkeit ohne Ende. So wie ein Ring kein Ende hat. Wir können ihn anschauen. Und ich weiß überhaupt nichts von all diesen Sachen, die mit Wissenschaft zu tun haben. Aber was ich davon weiß, ist, dass man das Ende von den Werken Gottes nie sehen kann. Man kann so weit gucken in das Weltall, aber man sieht das Ende nicht. Man ist noch immer damit beschäftigt, gibt es überhaupt ein Ende? Es gibt kein Ende, denn Gott ist unendlich. Und was von seinen Werken gezeigt wird, zeigt seine Unendlichkeit. Und der Mensch ist so stolz, einmal dazu zu kommen, dass sie doch Gottes Werken bis zum Ende durchgründen können. Ist unmöglich. Es sind goldene Rollen. Es sind Sachen ohne Ende. Aber das wird hier gesagt von dem Bräutigam, von dem Herrn Jesus. Er ist der Schöpfer. Und ist es nicht großartig, zu wissen, dass der mächtige Schöpfer unser Bräutigam ist, zu dem wir in eine Liebesbeziehung stehen, die uns so liebt, mit Topasen besetzt oder vielleicht Chrysoliten. Und wenn wir das dann in Ezekiel 1 lesen, dann hat das damit zu tun, dass es auch eine feste Regierung gibt. Gott hat alles im Weltall, aber auch in unserem Leben so organisiert, dass seine Herrlichkeit in unserem Leben gesehen wird. Das würde ein Thema an für sich sein. Aber es darf uns Mut geben, zu wissen, dass nichts in unserem Leben ohne Gottes Wissen, ohne Gottes Führung geschieht. Und dass er geplant hat mit unserem Leben, in unserem Leben den Jesus Gestalt zu geben, dass er in unserem Leben gesehen wird. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, sein Leib oder sein Bauch, das ist sein Inneres. Das ist bewegt um uns, dass das geht nach uns aus. Und das ist aus Elfenbein. Und Elfenbein kommt von Elefanten, aber die sind getötet worden. Das hat mit dem Tod zu tun. Das ist auch wieder das Unverderbliche, Unvergängliche. Das, was schön ist. Was in ihm ist an Liebe und Zuneigung, das ist basiert auf den Tod und ist unveränderlich. Ja, wie gesagt, die Art und Weise, worauf er das uns zeigt, das ist unterschiedlich, abhängig von unserer Zuneigung, abhängig von das, von dem, was wir brauchen in unserer Erziehung. Und seine Schenkelsäulen aus weißem Marmor gegründet auf Untersätze aus feinem Gold. Seine Schenkel oder seine Beine sind Säulen. Da haben wir diese Stabilität. Er steht. Und alles, was auf ihm ruht, ist fest. Sein ganzes Leib, sein ganzes Wesen wird getragen von Stabilität. Nichts in dieser Welt, nichts in der Geschichte, nichts im Weltall ist imstande, ihn zu bewegen. Er bewegt alles. Er bringt in Berührung. Ja, er ist zu bewegen. Er ist zu bewegen. Als er die Menge sah, wurde er innerlich bewegt. Wenn er uns sieht in unserem Elend, und wir sind es uns bewusst, wird er bewegt. Aber das ändert nichts an seiner Stabilität. Denn in seiner Stabilität weiß er, wie er uns helfen muss. Kommt er zu uns. Weißem Marmor, das ist auch wieder dieser harte Stoff. Aber auch wieder, um uns deutlich zu machen, wie fest alles bei ihm ist. Auf Untersätze aus feinem Gold, das sind seine Füße. Das deutet auf seinem Wandel, auf sein Gehen. Und wenn wir so auf ihm schauen, wenn wir ihm gehen sehen, dann wissen wir, der ist es, dem ist es, der uns liebt. Seine Gestalt wie der Liebe nun auserlesen wie die Zedern. Es ist gleichsam, dass die Braut einen Schritt zurück tut und seine ganze Gestalt sieht. Und die ist wie die Libanon. Wie der Libanon mit auserlesenen Zedern. Das ist ein Totalbild. Ein überwältigendes Blickfeld. Und dann plötzlich noch einmal etwas in ihm. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit. Mit Gaumen, ja, damit schmeckt man Speisen. Und alles, was er geschmeckt hat in seinem Leben auf Erden, war Süßigkeit. Er nährte sich mit allem, was seinem Vater ihm sagte. Seine Speise war, die Willen des Vaters zu tun. Ja, alles an ihm ist lieblich. Man kann in dem Jesus nichts entdecken, was nicht lieblich ist. Was nicht schön ist. Was nicht anziehend ist. Es ist so großartig, alles bei ihm. Für die, die ihn lieben. Und wir lieben ihn doch. Liebe Geschwister, wir lieben ihn doch. Er ist da für uns. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Mein Geliebter, das hat mit dieser innigen Verwandtschaft, mit dieser innigen Verbindung zu tun. Diese Liebe und mein Freund. Und wir haben gestern darüber etwas ausführlicher nachgedacht. Mein Freund, das bedeutet, dass er uns alles erzählt und wir ihm alles erzählen, was uns beschäftigt. Denn Freundschaft, das zeigt uns, dass wir miteinander verbunden sind und dass wir auch miteinander leben wollen und auch voneinander wissen wollen, was uns beschäftigt und das auch miteinander teilen wollen, um das miteinander tragen zu können. Und das dürfen wir sagen von dem Herrn Jesus. Wir können ihm alles erzählen und er will uns helfen. Und das tut er aufgrund seiner Liebe, solch einer, das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Ich hoffe, dass wir das Zeugnis alle geben können. An jeder auf unsere eigene Art und Weise. Ich vergleiche das, das fällt mir spontan ein, mit das Vaterunser. Das ist auch ein Gebet. Das ist nicht das nachzuahmen, und natürlich, man kann das auch beten, aber es bedeutet, dass an erster Stelle der Name des Vaters kommt. Und dass wir aus allem, was er Jesus da weiter sagt, für unserem Leben lernen, wie wir in Abhängigkeit unser Leben führen müssen. Und so ist es auch hier. Ein jeder von uns wird es auf seine Art und Weise weitergeben, was er Jesus für uns bedeutet. Und dann werden wir sehen, dass ein jeder von uns das auf eine andere Weise tut. Und dann ist es nicht eine Sache von gut und falsch. Nein, es ist eine Sache von, das eine ergänzt das andere. Und es wird immer reicher. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einander nicht nachahmen, nicht nachsprechen, aber alle unsere eigenen Worte gebrauchen. Auch wenn wir beten, auch wenn wir in der Wortbetrachtung Bemerkungen machen, dass wir das tun von unseren eigenen Erfahrungen heraus. Und dann wird das eine sehr große Ermutigung für alle sein. Denn dann wird das eine wirkliche Wiedergabe sein von dem, was in uns ist und was zeigt, dass er wirklich unser Geliebter und unser Freund ist.